In der heutigen Folge schauen wir auf die Erwartungen an die neue Spielekonsole von Nintendo, einen fulminanten Börsengang im Krypto-Universum und auf 13 Millionen Euro Fördergelder für das Münsterland.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Lukas Loker
und André Bünker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, und damit herzlich willkommen zu Märkte kompakt. Heute ist der 10. Juni 2025 und wir starten wie gewohnt mit dem Rückblick in die letzte Handelswoche und insgesamt tatsächlich eine, ja, gute Woche. Winner of the Week ist tatsächlich wieder mal der DAX, welcher die Woche mit 1,56% im Plus verlässt, gefolgt von, logisch, den meisten dürfte es klar sein, dem Eurostox, welcher gute 1,4% zugelegt hat. Aber auch die Amerikaner haben sich gut geschlagen. Der Nasdaq war plus auch 1,26% und der S&P 500 ein Plus von 1,1%. Und ansonsten auf Indexebene keine großen Ausschläge. Ein paar Nachrichten kamen dann aber doch noch rein, die André zusammengefasst hat.
Ja, genau. Also wir hatten ja in der vergangenen Woche die Notenbanksitzung der EZB und die hat beschlossen, den Leitzins um 25 Basispunkte zu senken. Das spiegelt die aktualisierte Einschätzung der Inflationsaussichten wider und die derzeit beim Zielwert von 2% ungefähr liegt. Die durchschnittliche Inflation wird für dieses Jahr bei 2% erwartet. Fürs nächste Jahr werden 1,6% geschätzt. Die Wachstumsprognose hingegen für das reale BIP liegt bei 0,9% für dieses Jahr und soll im bis 27 auf 1,3% steigen. Also unterstützt durch die öffentlichen Investitionen und auch ein steigendes Realeinkommen.
Wobei das, in Deutschland ja von träumen.
Ja, wobei das relativ wenig Impact auf die Märkte hatte, ne? Weil diese Erwartungshaltung, ja, die war im absolut Markt schon drin. Ja, dann hatten wir in der vergangenen Woche in den Staaten den US-Arbeitsmarktbericht für Mai. Dieser hat die US-Börsen am Freitag positiv überrascht. Insgesamt wurden 139.000 neue Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft geschaffen, was über den Erwartungen von 126.000 lag. Die Arbeitslosenquote blieb stabil bei 4,2%. Und diese Daten sind positiv zu werten, obwohl die Revision für März und April um insgesamt 95.000 Stellen nach unten korrigiert wurde. Die allgemeine Einschätzung bleibt, dass der Arbeitsmarkt robust ist, trotz der Unsicherheiten, die die Zollpolitik von Donald Trump mit sich bringt. Naja, und Donald Trump, von politischer Seite hatten wir noch so ein bisschen was, mal wieder Trump. Man hat schon den Eindruck, es handelt sich um eine Politik-Satire oder um so eine Daily Soap. Naja, was ist passiert? Es ging am vergangenen Donnerstag erst los, dass...
War alles Donnerstag.
Alles Donnerstag, oder? Genau. Der US-Präsident mit Chinas Präsidenten Xi Jinping telefonierte, um den Zollstreit zu besprechen. Dieses anderthalbstündige Gespräch endete positiv und Trump kündigte an, dass Handelsdelegationen bald zusammentreffen werden. Xi betonte die Notwendigkeit der bilateralen Beziehungen, diese zu korrigieren, und die Märkte werteten diese Annäherung schon positiv. Zudem empfing Trump Kanzler Friedrich Merz im Oval Office. Ja, auch dieses Treffen wurde als freundlich, aber einseitig wahrgenommen, da Trump das Gespräch dominierte. Trump lobte die erhöhten Verteidigungsausgaben Deutschlands. Merz betonte die historischen Verbindungen zu den Vereinigten Staaten und forderte eine enge Zusammenarbeit. Das hatte allerdings meiner Meinung nach keinen wirklichen Einfluss auf die Märkte. Also da hat man nichts von gemerkt. Bis dahin also politischer Business as usual. Es folgte dann allerdings ein öffentlich ausgetragener Streit zwischen den ehemaligen Blutsbrüdern Musk und Trump. Musk, der Trump während des Wahlkampfes noch finanziell sehr stark unterstützt hat, ich meine 275 Millionen US-Dollar.
Er sagt zumindest, ohne Elon Musk hätte Trump die Wahl gar nicht gewonnen.
Ja, genau. Naja, auf jeden Fall, Musk kritisierte Trumps Steuer- und Haushaltsgesetz massiv, was zu einem Austausch von Anschuldigungen in ihren Social-Media-Plattformen führte. Trump wies Musks Musks Vorwürfe zurück und drohte staatliche Subventionen für Musks, mein Gott, ein schwieriges Wort, für das Unternehmen zu streichen. Naja, und der Streit eskalierte wirklich, dass als Trump von Musk beschuldigt wurde, seinen Namen im Epstein-Skandal wiederzufinden, was ja nicht durch Beweise gestützt wird. Also das ging schon wirklich hart zur Sache. Ich meine, Musk hat mit der Kritik an dem Haushaltsgesetz nicht ganz Unrecht. Also da ist schon mit vielen neuen Schulden verbunden. Aber das zeigt einfach nochmal, wie die Dynamik der beiden Machtfiguren gerade an Dynamik gewinnt. Und naja, du hast gerade gesagt, auf Indexebene ist nicht viel passiert. Die Tesla-Aktie, die fiel während dieser Auseinandersetzung um fast 20%. Mhm. Ist allerdings mittlerweile schon wieder auf dem Weg der Erholung und auch Musk und Trump scheinen sich wieder anzunähern. So ganz können die beiden Seiten wohl nicht ohne einander, sind auch ein bisschen voneinander abhängig. Musk braucht sehr wahrscheinlich die Subvention. Trump benötigt auch die Firma SpaceX, um sein Raumfahrtprogramm oder die NASA weiter aufrechtzuerhalten, die ja schon stark von SpaceX abhängig ist. Also so ganz ohne einander können die nicht. Naja, aber das war noch nicht...
Noch nicht alles.
Es gab ja jetzt zum Wochenende auch nochmal in Kalifornien, in L.A. Einiges, was geboten wurde. Der US-Präsident Donald Trump hat gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs die Nationalgarde nach L.A. geschickt, um gegen die aktuellen Proteste vorzugehen. Und diese Proteste begangen am Freitag, wurden durch Razzien ausgelöst, bei denen zahlreiche Migranten ohne gültige Papiere festgenommen wurden. Und die Demonstrationen eskalierten dann, als es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei kam. Und Trump kündigte an, Soldaten in L.A. einzusetzen, um die Gesetzlosigkeit, wie er es nennt, zu bekämpfen. Der Gouverneur bezeichnete Trumps Ankündigung als provokant und warnte vor einer weiteren Eskalation der Situation. Und die Nationalgarde, normalerweise unter dem Kommando der Bundesstaaten, kann auch vom Präsidenten mobilisiert werden, jedoch nur in nationalen Notfällen. Und der Einsatz in Los Angeles wird als beispiellos angesehen und könnte die Spannung zwischen Trump und den kalifornischen Demokraten weiter verschärfen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es eine erklärte Strategie von Trump ist, Chaos zu stiften, bevor dann daraus Lösungen zu seinen Gunsten entstehen. Also ich glaube, der ist auf einem ganz guten Weg. Ja, absolut.
Ja, ich glaube, irgendwo auch gelesen zu haben, das ist das letzte Mal so vorgekommen in dieser Kombination 1965. Ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht, dass der Präsident die Nationalgarde losgeschickt hat gegen den Willen des Gouverneurs des jeweiligen oder des entsprechenden Bundesstaats.
Ja. Also auf politischer Seite wieder viel geboten.
Ja.
Was macht's mit den anderen Anlageklassen, Lukas?
Ja, tatsächlich würde man ja jetzt fast sagen, ziemlich viel Unsicherheit im Markt, deswegen müsste Gold im Plus sein, ist aber dementsprechend nicht der Fall. Aber kann man vielleicht auch darauf beziehen, dass die Aktien ja sehr gut gelaufen sind und wenn Aktien gut laufen, schwächelt natürlich dann auch meistens ein bisschen das Gold. Gold auf Wochenbasis bei minus 2,08, etwas über 3.300 US-Dollar pro Unze. Etwas besser, aber auf Wochenbasis. Auch im Minus ist der Bitcoin bei minus 0,28. Jetzt muss man allerdings auch sagen, da ist der Montag und heute noch nicht drin. Wenn man die mit reinnimmt, dann ist er sogar der Best-Performer und hat zumindest Stand gestern Abend, war er dann auf Wochenbasis bei plus 3,6, also von Montag bis Montag. Nimmt man heute auch noch mit rein, dann wird er nochmal deutlich höher stehen. Wir sind nämlich auf dem Allzeithochniveau und aktueller Stand ist etwas über 109.000 US-Dollar und damit ja wieder einmal eine sehr starke Marke, die da gerade in Aussicht ist, die 110. Mal schauen, ob wir die nachhaltig auch über... Also den Widerstand durchbrechen können oder ob wir da so ein bisschen dran arbeiten müssen. Ja, aber dementsprechend Gold im Minus, Bitcoin im Plus oder kurz auch im Minus. Aber ansonsten ist da nicht viel zu sagen tatsächlich. Auf Indexebene tatsächlich eher eine ruhige Woche. Aber so viel zum Rückblick, war ja schon genug, auch viel Politik.
Ja.
Kommen wir wieder zu den Aktien. Und ich hätte vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt den Mittelblock dann nochmal mit zwei Aktien beleuchten, auch eine technische Info zu BYD, vielleicht die ein oder anderen Kunden auch, die Aktie im Depot haben und sich wundern, warum die Aktie auf einmal 66% im Minus ist. Vorweg, alles gut. hier finden gerade tatsächlich mehrere Sachen statt. Zum einen gibt es eine sogenannte Gratisausgabe aus Dividendenzahlungen, also eine Stockdividende. Man bekommt pro 10 gehaltene Aktien 8 zusätzliche, so eine Art Dividende. Gleichzeitig kommt es zu einer Gratisausgabe aus Kapitalreserven. Hier bekomme ich ebenfalls für 10 gehaltene Aktien 12 neue Aktien aus den Kapitalreserven des Unternehmens. Somit habe ich also, wenn man 10 Aktien im Depot hat, bekommt man 20 neue dazu. Das führt natürlich logischerweise dazu, dass sich der Kurs total verwässert, da viel, viel mehr Aktien auf dem Markt sind. Wenn ich also vorher 10 habe und jetzt 30, habe ich entsprechend 3-mal so viel und dementsprechend wird der Kurs auch um circa ein Drittel dem, also dastehen, wo er vorher stand, was dann genau die 66%.
Unterm Strich nichts passiert, ne?
Unterm Strich nichts passiert, ganz genau. Ja. Sieht aber auch erstmal böse aus, wenn eine Aktie 66% im Minus ist.
Das stimmt.
Weil die meisten Banken und Depotbanken brauchen eine Zeit lang, um das richtig zu verbuchen. Also erstmal nicht wundern, warum da 66% steht und dann auch das entsprechende Minus da dran. Das wird es nimmt vielleicht einen Tag oder zwei in Anspruch, bis das dann auch richtig dargestellt wird. Aber so viel nur vorweg als kleine, organisatorische, technische Info. Wir kommen zu dem Mittelteil. Du hast auch noch einen Wert aus dem asiatischen Bereich.
Ja, ich befinde mich heute im Bereich der Konsolen, der Spielekonsolen. Wenn ich mich mit meinen Kindern unterhalte, dann komme ich da immer ziemlich durcheinander, welche Spielekonsole zu welchem Hersteller gehört. Es gibt ja eine PlayStation, eine Wii, eine Switch, eine Xbox. Und vielleicht da nochmal ganz kurz zur Orientierung. Die PlayStation, die ist von Sony, die Xbox von Microsoft und es gibt von Nintendo die Wii und die Switch.
Und gefühlt streiten sich immer alle zwischen PlayStation und Xbox, was besser ist. Und die Switch lief irgendwie bisher immer nebenher, weil man nie richtig drauf spielen konnte. Aber das ändert sich jetzt hoffentlich.
Ja, mit der Switch 2,
mit
genau.
Mit der Switch 2.
Ja.
Lang erwartet, lang ersehnt.
Genau, bei mir geht es heute um die Nintendo-Aktie. Und die Nintendo-Aktie hat in den vergangenen 12 Monaten um 40% zugelegt. Und das ist ein Kurssprung oder ein Kursanstieg, der von den Marktteilnehmern eigentlich mit der am 5. Juni vollzogenen Markteinführung dieser Switch 2 verknüpft ist. Die Switch 2 tritt in große Fußstapfen. Der Vorgänger, die Switch, verkaufte sich bislang über 152 Millionen Mal und bildet eigentlich das finanzielle Rückgrat der japanischen Firma. Für das laufende Geschäftsjahr geht das Management dennoch bewusst vorsichtig vor und peilt zunächst 15 Millionen Konsolenverkäufe dieser Switch 2 an, sowie 45 Millionen Verkäufe von Spielen. Das ist sowas wie Mario World, Mario Kart World, Zelda gehört da dazu, ist glaube ich ein bisschen bekannter auch noch. Naja, und dass diese Prognose erstmal konservativ sein könnte, zeigt der Blick auf die Historie. Beim ursprünglichen Switch-Start vor, ich glaube, 8 Jahren war das jetzt, wurden gerade mal 10 Millionen Geräte veranschlagt und fast doppelt so viele ausgeliefert. Und die Frühindikatoren für die aktuelle Konsole, die Switch 2, also so Vorbestellraten, die deuten auf eine sehr hohe oder beziehungsweise höhere Nachfrage aktuell hin. Nintendo musste die Vorbestellung der Switch 2 im wichtigen US-Markt wegen der Importzölle von Donald Trump, da haben wir ihn wieder, verzögern. Die japanische Firma war sich nicht sicher, ob an der Preisschraube gedreht werden muss aufgrund der Zölle. Am Ende blieb der Preis der Switch 2 allerdings unverändert bei $450. Allerdings machten die das Zubehör in den Vereinigten Staaten ein bisschen teurer. Diese $450, das liegt gute 50% über dem Einführungspreis der alten Switch.
Ich wollte sagen, die war deutlich günstiger,
ja, oder? Ja, genau. Ja. Also da haben sie ordentlich zugelegt. Ja. Und wenn du dann im Bundle das noch mit dem neuen Mario Kart World Spiel kaufst, zahlst du 510 € für die Kombination aus.
Das heißt, die 40% von dem Aktienperformance in den letzten Wochen, Monaten hat wahrscheinlich auch deutlich mehr erwartet als die konservative Schätzung jetzt, oder?
Ja, also, das wird sich zeigen, ne?
Ja.
Wie wir jetzt
wobei die Japaner immer eher konservativ sind.
Ja.
Ja, sagtest du ja.
Ja, und wenn man mal zurückblickt im abgelaufenen Geschäftsjahr, sackte der Umsatz um 30% ab, der Gewinn um 43%. Ja, und der Hauptgrund, da wird so die Alterung der Switch 1 und die Unsicherheit, wann es wirklich dann losgeht mit der neuen Switch, herangezogen. Ne? Und eigentlich seitdem so dieses, ja, der Nachfolger offiziell gelauncht wurde, was Mitte Januar geschah, ist die Zuversicht in die Aktie wieder reingekommen. Und seit Anfang des Jahres hat die Aktie, wie gesagt, 30%, also die 10%, das ist so im vergangenen Jahr, aber okay. In diesem Jahr ging es dann wirklich seit Januar, seit Launch des Termins dann wirklich auch nach oben. Ja, und die technische Aufrüstung der Switch 2, die wird dann kombiniert mit dieser Zugkraft dieses Spiels, dieses Mario Kart Worlds, ne? Das erschien direkt zum Start der neuen Nintendo-Konsole Switch und der Vorgänger, der verkaufte sich auch 75 Millionen Mal. Also das ist wirklich ein Spiel, was weltweit gezockt wird. Ne?
Ja, ja.
Also ich habe es auch schon gespielt.
Ja, ist halt so ein Familienspiel, ja, genau. Ist halt nicht wie Call of Duty, was man irgendwie alleine spielt und sich online trifft, sondern ich verbinde die Switch immer eher damit, dass man mit vier Leuten, jeder kriegt da so eine kleine Ecke von dem Fernseher und dann kann es mal lustig einhergehen.
Mhm. Und die neue Konsole hat jetzt wohl die Möglichkeit, auch online zu spielen mit bis zu 24 Teilnehmern. Mhm. Also das ganze Vernetzen innerhalb der Community, dass wir da...
Das ist ja schon fast Standard sein.
Ja, aber war in der alten Switch noch nicht der Fall.
Okay,
ne?
Ja, krass.
Naja, und parallel zur Konsolenoffensive gibt es da noch ein weiteres, vielleicht positives Momentum für die Aktie. Das Pokémon-Franchise hat einen Höhenflug.
Ich dachte, der wäre damals bei Pokémon Go.
Ja.
Jetzt kommt der erst an, okay?
Naja, nein, es gibt was Neues. Die Pokémon-Community, und da ist Nintendo mit einem Drittel dran beteiligt.
Aha.
Meldete für das Geschäftsjahr, das ging bis Ende Februar 25, Rekordumsätze von 411 Milliarden Yen und einen Betriebsgewinn von 100 Milliarden Yen. Beides mit zweistelligen Wachstumsraten. Und auch da kann ich aus dem Familienumfeld berichten, ich habe mich letztens gewundert, dass mein Sohnemann wieder so eine neue Pokémon-Box da stehen hatte. Ich habe mir auch gesagt, ich dachte, das wäre, du bist damit durch. Nee, das ist wieder total angesagt. Und
muss nur mal schauen, was die Jugend so macht.
Ja, die fangen jetzt wieder an, ne? Naja, und ein wesentlicher Treiber sind diese Sammelkarten, ist dieser Sammelkartenmarkt. Ne? In dem genannten Zeitraum wurden weltweit 10,2 Milliarden Pokémon-Karten ausgeliefert, womit das lebenslange Gesamtvolumen auf 75 Milliarden Stück angestiegen ist. Also unglaublich, welche Mengen an Pokémon-Karten wirklich da schon im Umlauf sind. Und dazu hast du Pokémon Go angesprochen, gibt es dann noch diesen mobilen Ableger, das nennt sich jetzt Pokémon TCG Pocket, glänzt ebenfalls und die App, die setzte binnen 6 Monaten fast 600 Millionen Dollar um und facht natürlich diese Sammelleidenschaft noch zusätzlich an. Naja, und insgesamt besteht trotz der positiven Aktienentwicklung in diesem Jahr eine Grundstimmung, eine positive Grundstimmung der Analysten. 26 Analysten liegen uns vor, im Schnitt Kursziele von 12.880 Yen. Aktuell wird die Aktie bei 11.700 Yen gehandelt. Und wenn die Prognose vielleicht doch noch zu konservativ ist, wäre da vielleicht doch noch eine gewisse Dynamik in Nintendo zu erwarten.
Ja.
So viel vom Spielemarkt.
Wahnsinn.
Ja.
Jetzt muss ich einiges wieder aufholen, aber trotzdem super spannend. Wie bringe ich jetzt den Switch? Ich switche jetzt von Nintendo zu einer anderen Aktie. Letzte Woche hatte sie einen Börsengang. Und zwar geht es um eine Aktie, die mehr nach Kryptowelt klingt und auch gar nicht mal so weit davon weg ist. Es handelt sich um das Unternehmen Circle Internet Group. Spitzname ist Circle, also das liest man zumindest überall. Und Circle ist ein Unternehmen, was bereits 2013 gegründet wurde. Und anfangs bot das Unternehmen Peer-to-Peer-Zahlungen an und eine Krypto-Wallet. Also Peer-to-Peer ist einfach Zahlungen innerhalb dieser Krypto-Wallet. Wenn ich dir jetzt über die Krypto-Wallet Geld schicke, dann nennt sich das Peer-to-Peer.
Okay.
Ähnlich wie wenn ich dir per PayPal in deine PayPal-Wallet was schicke. Und tatsächlich gibt es diese Geschäftsfelder inzwischen nicht mehr. Und Circle ist spezialisiert auf die Ausgabe von den sogenannten Stablecoins. Der Unterschied zwischen den, also es ist eine Kryptowährung, Stablecoins, der Unterschied zwischen den Stablecoins und dem Bitcoin ist tatsächlich die Stabilität dahinter. Während nämlich der Preis von einem Bitcoin sehr stark schwanken kann und es sehr stark auch von Angebot und Nachfrage abhängig ist, wird ein Stablecoin mit einem entsprechenden Wert hinterlegt. Und Circle macht das mit dem US-Dollar und dem Euro. Ein US-Dollar entspricht ein US-Dollar-Coin, also USDC. Und also mal ein Beispiel, wenn ich jetzt eine Krypto-Wallet öffne und 10.000 US-Dollar einzahle, dann werden diese 10.000 US-Dollar in 10.000 US-Dollar-Coins getauscht. Jeder US-Dollar ist also immer ein US-Dollar-Coin wert, egal wie stark die Nachfrage oder das Angebot davon ist. Und Circle sammelt das Geld ein und legt das nämlich, also die 10.000 US-Dollar, die ich einzahle, die nehmen sie und legen das dann ja zu 10% auf Cash-Reserven, falls ich die dann auch wieder zurücktauschen möchte. Und 90% davon liegen in kurzfristigen amerikanischen Staatsanleihen. Und man kann sich das eigentlich vorstellen wie so ein Gutschein im echten Leben. Also ich speichere das Geld auf den Gutschein, aber die Firma dahinter kriegt das Geld ja schon und kann theoretisch damit arbeiten. Sollte ich dann irgendwann meine Stablecoins wieder in den US-Dollar eintauschen wollen, geht Circle hin und löscht die US-Dollar-Coins wieder aus dem System. Bei der Einzahlung spricht man vom Minen und bei der Auszahlung spricht man von Burn, weil sie dann quasi wieder verbrannt werden. Und insgesamt hat Circle tatsächlich 60 Milliarden US-Dollar im Umlauf und dementsprechend auch 60 Milliarden US-Dollar-Coins. Und zum Vergleich, ich hatte vorhin gesagt, dass sie das mit, habe ich es gesagt? Ich weiß es gar nicht, US-Dollar und Euro. Mhm. Also die haben auch, sehr gut, die haben auch einen Euro-Coin. Der liegt allerdings, wir haben gerade 60 Milliarden gehört beim US-Dollar, Euro-Coin liegt bei 175 Millionen. Also das ist wirklich eher zweitrangig bei denen. Aber der Stablecoin, der US-Dollar-Coin, ist der zweitgrößte Stablecoin in US-Dollar. Größer ist da noch der Tether, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, aber ja, Tether, so USDT-Kürzel. Und der ist allerdings von einem chinesischen Unternehmen. Und man hat da so ein bisschen die Sorge, dass es nicht ganz so transparent ist, was mit dem Geld passiert. Auch schon die ein oder anderen Unsicherheiten, Klagen gegen das Unternehmen, weil sie das halt nicht offenlegen. Und deswegen gehen die Marktteilnehmer auch davon aus, dass sich der US-Dollar-Coin von Circle, der Marktanteil wesentlich größer werden wird. Aktuell haben sie nämlich 27%, während Tether der Circle hat 27% und Tether hat 67%. Und da sieht man halt, dass da noch Marktanteile sind, die sie erobern können. Jetzt ist natürlich die Frage, womit verdient Circle sein Geld? Und das ist ziemlich simpel und leider auch etwas eintönig. Sie verdienen nämlich ihr Geld mit den Zinsen, die bei den kurzfristigen Staatsanleihen gezahlt werden. Denn US-Dollar-Coin-Holder erhalten keine Zinsen auf ihre US-Dollar-Coins. Und ja, das ist letztendlich das Geschäftsmodell. Wobei, eine Sache habe ich noch vergessen. Die Entwicklung von den Stablecoins, damals in 2018, fand nämlich mit Coinbase statt, also mit der großen Kryptobörse Coinbase. Deswegen werden die Gewinne von Circle noch mit, also 60% der Gewinne werden mit Coinbase geteilt. Aber da kommt tatsächlich einiges zusammen. Im letzten Jahr gab es ungefähr 1,7 Milliarden US-Dollar Umsatz, also die überwiegend aus den Zinszahlungen stammen. Und ja, warum erzähle ich das Ganze jetzt? Circle kam letzte Woche an die Börse und das war tatsächlich ein wirklich richtig guter und voller Erfolg. Der Börsengang fand letzte Woche am 5.6. in New York statt. Sie haben 2022 schon mal versucht, an die Börse zu kommen über einen sogenannten SPAC. Mhm. Genau. Das war damals nicht so erfolgreich, dafür diesmal dann umso mehr. Ausgabepreis bei Circle lag bei 31 US-Dollar. Kurz nachdem die Aktie dann im Handel war, war die Aktie relativ schnell schon bei 69 US-Dollar, also 129% über Ausgabe. Geschlossen haben sie an dem Handelstag sogar bei 83 US-Dollar und somit 168% über die Ausgabe. Und auch am Freitag ging dieser Trend dann weiter und schloss bei über 120 US-Dollar, womit wir dann in wenigen Tagen bei knapp 287% sind. Und insgesamt natürlich sehr erfreulich, dass ein Kryptounternehmen wieder so gut aufgenommen wird. Das bringt natürlich auch weitere Zuversicht und auch Sicherheit in das gesamte Kryptosystem rein. Man merkt, es etabliert sich und hat auf jeden Fall inzwischen einen hohen Stellenwert. Und darüber hinaus glaubt man halt dass Circle den Marktanteil von 27% weiter ausbauen kann und auch Stablecoins insgesamt eine zentrale Rolle im Finanzsystem spielen wird. Mhm. Also wenn Banken untereinander mit dem US-Dollar-Coin dann handeln und da arbeiten sie auch an einer Funktion, dass Institute, Finanzinstitute untereinander kostengünstig US-Dollar hin und her schicken können.
Und man kann dann auch ein Stück weit verstehen, warum die US-Regierung das Thema Krypto weiter dereguliert oder denen keine Steine in den Weg schmeißt, wenn die schon hohe Nachfrage nach den Treasuries, nach den Staatsanleihen.
Ja, das sind einige.
Genau.
60 Milliarden.
Glaube ich, ist das eigentlich ein Weg, der gezeichnet ist, dass da wirklich
Ja, und man weiß ja, also jetzt, wir haben ja gehört, Tether kommt aus Hongkong. Wer weiß, wie Trump dem gegenübersteht. Man weiß nicht genau, wo es rein investiert wird. Vielleicht gibt es da auch auf Dauer vielleicht irgendwie eine Empfehlung, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, welcher Stablecoin denn genutzt werden soll. Und dann gibt es natürlich auch relativ schnell vielleicht einen Switch von dem Tether gegenüber dem Stablecoin von Circle, US-Dollar-Coin. Mhm. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Risiko ist natürlich schon wohl, die leben quasi nur von den Zinszahlungen der Staatsanleihen. Wenn der Zins da dann mal irgendwann auch gesenkt werden sollte, so wie es jetzt hier in Europa stattfindet, dann wird natürlich automatisch auch der Gewinn kleiner. Also fast schon wie so ein, wie die Goldminen auf Staatsanleihen. Mhm. Also das ist natürlich schon wohl ein Risiko. Die müssen anfangen, ihr Geschäftsmodell insgesamt breiter zu diversifizieren, andere Marktanteile oder nicht Marktanteile, andere Geschäftsideen vielleicht durchzusetzen. Und ja, das bleibt noch offen auf jeden Fall.
Ja. Spannend.
Aber kommen wir zu dem regionalen Teil. Da hast du was mitgebracht, bevor wir dann relativ schnell zum Ausblick kommen.
Genau. Im regionalen Teil noch eine positive Meldung. Das Münsterland ist nämlich die erfolgreichste Förderregion in NRW und im Detail mal ganz kurz, im aktuellen Projektaufruf des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung ist das Münsterland die erfolgreichste Region in Nordrhein-Westfalen. 9 Projekte wurden mit rund 13 Millionen Euro gefördert, darunter 4, an denen die Wirtschaftsförderung des Kreises Coesfeld beteiligt ist. Und Andreas Grotendorst, Vorstand des Münsterland e.V., hebt im Pressebericht hervor, dass über 20% der Gesamtfördersumme für NRW bei uns ins Münsterland geflossen sind. Das Regionalmanagement-Organisationsteam leitet 3 der Projekte und hat den Koordinationsprozess verantwortet. Partner wie die Wirtschaftsförderung Münster, die IHK Nordwestfalen und die Fachhochschule Münster sind ebenfalls in leitenden Rollen beteiligt. Die Akquise von Fördermitteln ist demnach auch wirklich ein wichtiges Signal für die Zukunftsfähigkeit des Münsterlandes und den regionalen Zusammenhalt in Transformationsfragen. Und alle Projekte fokussieren sich auf Nachhaltigkeit, Innovation und auf die Zukunft. Dabei geht es zum Beispiel um Wärmenutzungskonzepte, Förderung zukunftsweisender Technologien in den Bereichen Batterie und Wasserstoff, um ressourcenschonendes Bauen im Münsterland, grenzüberschreitenden Wissenstransfer mit den Niederlanden oder um ein Projekt zur Sicherung der Unternehmensnachfolge, um den wirtschaftlichen Standort und diese Region letztendlich weiter zu sichern. Also alles in allem wirklich total gut, dass da die Fördergelder bei uns ins Münsterland gehen.
Ja, schöne Grüße an den Mann, war 8 Jahre lang Bürgermeister bei uns im Dorf.
Ah, okay.
Herr Grotendorst, Andreas. Jo.
Ja. Ja, was hast du noch nach vorne raus?
Ja, kommen wir zum Ausblick. Genau. Insgesamt kommen wir langsam in so ein kleines Sommerloch rein. Also es wird definitiv ruhiger. Auf der volkswirtschaftlichen Seite am Mittwoch kommen noch die Verbraucherpreise aus den USA. Am Freitag dann aus Deutschland. Vielleicht mal zu den Erwartungen. In Deutschland rechnet man mit einem Rückgang von 0,1 auf 2%, während man in den USA mit einem Anstieg um 0,1 auf 2,4% rechnet, also Inflationserwartung. Außerdem kommt am Freitag dann noch das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Mal schauen, ob sich da der Trend fortsetzen wird. Man hat da ja letztens einen ziemlich starken, positiven Aufschlag gesehen. Aber man rechnet hier aktuell mit einem leichten Rückgang von 52,2 auf 50,8. Und ja, so viel auf volkswirtschaftlicher Seite. Auf der Unternehmensseite ebenfalls ruhig. Heute kommen Zahlen von GameStop. Lass ich mal so stehen. Morgen, also Mittwoch, meldet Oracle beauftragt, also Oracle ist ja das Unternehmen, was mit der Realisierung des Programms, ich glaube Stargate, in den USA beauftragt wurde. Und das meldet morgen Zahlen. Inditex, das Unternehmen, welches hinter Zara, Poland Bio und Co. steckt, meldet ebenfalls am Mittwoch. Donnerstag kommen noch Zahlen von Adobe und das soll es auch erstmal gewesen sein von den Größten. Man merkt, es wird ruhiger, so viele, also ich habe mal ein paar rausgepickt, aber die restlichen Unternehmen.
Ja, das meiste haben wir gesehen, ne?
Genau. Ich glaube noch Victoria's Secret ist dabei, die Donnerstag Zahlen melden.
Was machen die?
Ja, gute Frage. Ich kaufe da eigentlich nicht ein, oder? Haben die Männer Sachen? Victoria's Secret ist doch die Unterwäschemarke, ach so, oder?
Ja, stimmt.
Oder nicht?
Stimmt, ja, ja.
Oder vertue ich mich?
Nein, du hast recht.
Ich dachte, das wäre ein Witz.
Nein, das war kein Witz.
Ja, okay.
Ich hab's im Moment nicht.
Ja.
Hat's nicht so auf dem Schirm. Sorry.
Ja gut, so viel zu der Folge. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ja, gerne Feedback unter podcast@vrprivatebanking.de. So, sollte ich mir vielleicht mal aufschreiben und ablesen. Aber war richtig. Gerne Feedback und bis dahin, bis nächste Woche.
Alles Gute, bleiben Sie gesund.
Ciao, ciao, ciao.
Den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.